gehen wir jetzt zu unserer heutigen Bibellektion. Und wir werden uns zwei Teile anschauen, nämlich Offenbarung 13, Verse 11 bis 18. Da geht es um das zweite Tier und die, die zu ihm gehören. Wenn du dich erinnern kannst, in der Offenbarung 13 gab es zwei Tiere, eines, was aus dem Meer kam und eines, was von der Erde kam und einen Drachen. Und manche nennen das die unheilige Dreieinigkeit. Und dann gehen wir in Offenbarung 14, Vers 1 bis 5 und da sehen wir das wahre Lamm, nämlich Jesus Christus ist das wahre Lamm und alle, die zu ihm gehören. Wir haben einen gewaltigen Kontrast von Kapitel 13, diese zwei teuflischen Tiere und dann im Kapitel 14, die ersten fünf Verse, das echte Lamm Gottes, Jesus das Lamm Gottes und die Seinen. Alle, die zu ihm gehören. Also diejenigen, die das Markenzeichen des Tieres genommen haben und diejenigen, die den Namen Jesus tragen. Und es gibt nur diese zwei Gruppen. Es gibt die Menschen, die den Namen des Biestes tragen und es gibt die Menschen, die den Namen des Herrn tragen. Darum geht's. Ich glaube nicht, dass das ein Strichcode ist oder eine Impfung oder ein Chipcode oder ein Chip, sondern das ist symbolisch gemeint. Wessen Namen trägst du? Gehörst du zu dieser Seite oder gehörst du zu jener Seite? Es gibt immer noch Christen, die warten auf irgendwas, was dann das Markenzeichen des Biestes ist. Es gibt leider auch Christen, die sagen, dass es die Impfung ist. Aber all das ist nicht wahr. Es geht um geistliche Wahrheiten. Es geht um Glauben. Wem vertraust du? Vertraust du auf das Biest, die Welt, das System dieser Welt oder vertraust du auf den Schöpfer von Himmel und Erde und sein Name ist Jesus Christus? Okay, darum geht es in Wirklichkeit. Lesen wir jetzt Kapitel 13, Verse 11 bis 18 und das wird mein Hauptteil sein, weil daraus werden wir auch von der Nächstenliebe und wie es sich mit der Impfung verhält, herausnehmen. Offenbarung 13, Vers 11. Dann sah ich ein anderes Tier, also ein zweites Tier. Das erste Tier war aus dem Meer und jetzt kommt das zweite Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Und das musst du dir gleich einmal hinter die Ohren schreiben. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber redete wie ein Drache. Okay, das ist heute ganz wichtig. Schaut aus wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache. Okay? Lass das einmal sickern, aber das wird wirklich der wichtigste Teil der heutigen, oder zumindest den ersten Teil der Botschaft. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Es handelte unter Aufsicht und mit Vollmacht des ersten Tieres. Also die beiden Tiere arbeiten zusammen. Okay? Manche behaupten, und ich kann mit anschließen, das erste Tier ist der Antichrist oder zumindest das antichristliche Reich. Ob das jetzt eine Person ist oder allgemein ein geistliches Reich, ist jetzt nicht so wichtig. Das erste Tier ist der Antichrist, das geistliche, antichristliche Reich. Und das zweite Tier ist der falsche Prophet. Es handelte unter Aufsicht und mit Vollmacht des ersten Tieres und brachte die ganze Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten. Das Tier, dessen Todeswunde geheilt worden war. Dieses zweite Tier tat große Wunder und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel fallen. Mit Hilfe dieser außergewöhnlichen Dinge, zu denen es das erste Tier befähigt hatte, verführte es die Bewohner der Erde. Unterstreich dir, wenn du eine Bibel mit hast, verführte. Es verführte. Nicht vergessen, es schaut aus wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Es verführte die Bewohner der Erde. Es überredete sie, ein Standbild zu Ehren jenes ersten Tieres zu errichten, das von einem Schwert tödlich getroffen und doch wieder lebendig geworden war. Wir haben darüber gesprochen, dass das antichristliche Reich schon seit Anfang an da war. Immer wieder geht ein Herrscher und kommt ein neuer. Es ist immer wieder, oh, jetzt ist er endlich weg, aber schon kommt der Nächste. Also Hitler war weg und schon war das Nächste wieder da. Also das antichristliche Reich es steht immer wieder auf. Aber irgendwann kommt er mal für immer zu Ende. nämlich wenn Jesus wiederkommt und sein ewiges Reich aufbaut. Das heißt, bis dorthin jedoch wird es immer wieder antichristliche Herrscher und Regime und Reiche geben. Das ist seit Jesus so gewesen, das war bis heute so und wird auch bis er wiederkommt so sein. Also bitte tun wir uns nicht festnageln auf einen Antichrist irgendwo, sondern lass uns das betrachten als etwas, das da war zur Zeit Jesu im ersten Jahrhundert, bei den Aposteln, was immer da war durch die ganze Kirchengeschichte. Und natürlich wird es auch in der Zukunft einen Antichristen geben, weil es muss immer einen letzten geben, bevor Jesus wiederkommt. Okay? So, aber selbst Johannes hat gesagt, der Antichrist kommt, aber er ist schon da. Das hat er im 1. Johannes 2 und 4 gesagt. Und das sollten wir uns merken, bitte. Der Antichrist kommt, aber er ist schon da. Ja? Und er war schon da. Und er war nie nicht da. Immer seit Jesus gekommen ist, war auch der Antichristusgeist immer gegenwärtig. Gut. Aber er verführte die Bewohner der Erde. Es überredete sie, ein Standbild zu ehren jenes ersten Tieres zu richten, das von einem Schwert tödlich getroffen und doch wieder lebendig geworden war. Es bekam sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu beleben, sodass das Standbild reden konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeteten. Das sind Märtyrer, also jeder, der sich geweigert hat, den Antichrist, das Standbild des Antichrist anzubeten, also nicht mitzumachen, bei dem Kaiserkult zum Beispiel im ersten Jahrhundert, der wurde auch mit dem Tod bestraft. Das war an der Tagesordnung. Märtyrer noch und nöcher. In heißem Öl gekocht, gekreuzigt, verkehrt umgedreht, den Löwen hingeworfen, etc. Das war alles ganz normal in dem ersten Jahrhundert der Christen. Außerdem, Vers 16, sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen, jetzt pass auf, Hohe und Niedrige, Reiche und Arme, Freie und Sklaven, ein Kennzeichen an ihrer rechten Hand oder ihre Stirn machen ließen. Da gibt es eine ganze Botschaft darüber, die wir gemacht haben, vor vielen Monaten am Sonntag einmal, die heißt, auf YouTube kannst du die finden, das Malzeichen des Biestes 666. Vers 17, ohne dieses Kennzeichen, das war der Name des Tieres bzw. die Zahl seines Namens, würde niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen können. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für den Namen eines Menschen. Die Zahl ist 666. Wir wissen, dass die Zahl 7 Gottes Zahl ist und die Zahl des Menschen ist 6. Und die Zahl des Menschen ist immer einer zu wenig wie Gott. Also egal, was er macht, Gott ist größer. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das haben wir also im Vers 13. Wir haben das erste Biest, das zweite Biest und beide werden gesteuert vom Drachen. Und wer der Drache ist, wissen wir. Es ist die Schlange aus Kapitel 12, der uralte Drache, die Schlange, die bereits im Garten von Eden gewesen ist und wo die erste Prophetie für den Messias gegeben wurde. Die Schlange wird den Messias an der Ferse treffen, aber er wird ihm den Kopf zertreten. Und jetzt sehen wir einen gewaltigen Kontrast in den ersten 5 Versen von Kapitel 14. Offenbarung 14, Vers 1 bis 5. Dann sah ich das Lamm. Hast du den Kontrast gesehen? Jetzt haben wir es mit dem Lamm zu tun. Wer ist das wahre Lamm Gottes? Jesus. Wer ist das wahre Lamm Gottes? Jesus. Wer ist das Lamm oder das Biest, das ausschaut wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache? Der falsche Prophet. Okay? Dann sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen. Bei ihm waren 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. Dann hörte ich vom Himmel her ein Geräusch, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang, sich aber gleichzeitig wie Gesang von Harfenspielern anhörte. Dieser große Chor sang ein neues Lied. Kurze Zwischenfrage, was machen alle, die zum Lamm gehören? Sie singen. Die singen. Auch wenn sie uns verbieten zum Singen. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang von der Corona-Pandemie haben sie uns da wirklich gesagt, wir dürfen nicht mehr singen. Ja, es war wirklich so. Wir haben immer gesungen und bis auf schlechten Mundgeruch ist nichts passiert. Ja, das ja, war mal so ein Spaß. Auf jeden Fall, ja, es ist nicht viel passiert, aber Nachfolger des Lammes singen. Das ist ein Hauptmerkmal. Wir singen. Dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron, den vier mächtigen Wesen und den Ältesten. Und niemand außer den 144.000 Erlösten, die Gott aus der Menschheit freigekauft hat, konnte dieses Lied lernen. Sie hatten sich dem Lamm gegenüber durch keinerlei Untreue schuldig gemacht, sondern wie eine Braut unberührt und rein gehalten. Und sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Also echte Jesus-Nachfolger, echte Lamm-Nachfolger. Als Erste waren sie für Gott und das Lamm freigekauft worden. Sie sind ohne Tadel, keine Falschheit kann ihnen vorgeworfen werden. Diese fünf Verse werden wir dann am Ende der heutigen Botschaft kurz erklären, was diese Dinge alle bedeuten. Ich will zuerst, dass du siehst, die Gegenüberstellung, den Kontrast zwischen das Lamm, das wie ein Drache spricht, und das Lamm, das die Wahrheit ist. Nämlich Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, der sein Blut für uns vergossen hat, der uns erlöst hat von Schuld und Sünde und ewigen Tod. Halleluja. Aber das ist eine gewaltige Gegenüberstellung. Das Lamm, das wie ein Drache spricht und das Lamm, das die Wahrheit ist. Und jetzt kommen wir schon zum Wort, was wir heute im Titel haben, Nächstenliebe. Nächstenliebe ist ein wichtiges Wort, oder? Wir sollten ja in Nächstenliebe leben, oder nicht? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Willen, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das steht übrigens in allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst steht in Matthäus 19, Vers 19. Es ist eigentlich ein Zitat aus Levitikus, also 3. Mose 19, 18. Da steht es zum ersten Mal, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann steht es in Matthäus 22, Vers 39, in Markus 12, Vers 31. Im Lukas steht es auch drinnen, im Galater 5, Vers 14 hat Paulus es zitiert und auch Jakobus, der Bruder des Herrn, hat es zitiert im Jakobus 2, Vers 8, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt ist die große Frage, was ist Nächstenliebe wirklich? Und ich habe mir da einfach ein paar Gedanken gemacht. Für mich ist Nächstenliebe Folgendes: aus tiefstem Herzen das Beste für den anderen wollen und dementsprechend auch zu handeln. Wenn du Erfolg hast, freue ich mich. Wenn du eine Promotion kriegst am Arbeitsplatz, dann juble ich mit dir. Wenn du weinst, dann weine ich mit dir. Ich möchte das Beste für dich. Ich freue mich an deinem Erfolg und ich leide mit dir, wenn du leidest. Ich lache mit dir, wenn du lachst und ich weine mit dir, wenn du weinst. Amen. Nächstenliebe. Wir reden von echter Nächstenliebe, nicht Heuchelei. Ne, im Geheimen habe ich schon erhofft, dass du Misserfolg hast. Und, weil, come on, das ist doch Realität, oder nicht? Im Geheimen wollte ich nicht unbedingt, dass du so erfolgreich wirst, ein bisschen vielleicht, aber nicht ganz so viel oder sonst irgendwie. Aber Nächstenliebe ist wirklich, und übrigens, Erfolg ist nicht immer das Beste für den Menschen, muss man auch dazu sagen. Das ist ein anderes Thema, ja. Manchmal muss man es in den Kopf anhauen und damit man zur Besinnung kommt. Ich habe auch schon für meine Kinder gebetet, bitte Gott, lass einmal mal richtig in den Schädel anhauen, damit er aufwacht. Ja? Das ist absolut auch Liebe, oder? Wir wollen das Beste für den anderen, nicht das Gemütlichste oder so etwas. Aus tiefstem Herzen das Beste für den anderen wollen und dementsprechend zu handeln. Im 1. Korinther 13, da gibt uns der Apostel Paulus eine bisschen Definition von wahrer Liebe. Das möchte ich kurz lesen. Da steht im Vers 4, Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und Liebe bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst, ist nicht egoistisch, ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Die Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Die Liebe freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Die Liebe hört niemals auf. Eine andere Übersetzung, eine amerikanische, eine englische sagt, love never fails. Liebe versagt nie. Liebe versagt nie. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was ist echte Liebe oder was ist Scheinliebe oder Heuchelei? Und ich gehe jetzt noch einmal zurück zu unserem Vers im Kapitel 13, Vers 11. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Okay? Und das müssen wir wirklich uns genau anschauen. Weil nicht alles, was lieb klingt, ist lieb. Und nicht alles, was gut tut, oder wo sie gut tun, also was gut tut, ist schon gut, aber wenn sie sich gut geben, ist auch wirklich gut. Ganz, ganz wichtig. Wir haben schon gemerkt, nicht jeder, der sympathisch ist, ist auch ein guter Mensch. Eins der wichtigsten Dinge, die ich von meinem Pastor in Amerika gelernt habe, ist, die meisten Menschen machen den Fehler, sie schauen zuerst auf Sympathie. Natürlich, wenn man jemanden kennenlernt, Sympathie ist schön und auch wichtig. Aber beim zweiten Blick sollte man, vor allem wenn man den Ehemann oder die Ehefrau aussucht fürs Leben, sollte man nicht auf Sympathie schauen, sondern auf Charakter. Ja? Sympathie, ja, gibt viele sympathische Leute da draußen. Es gibt auch Blauäugige, die dich anlächeln und anschauen und bevor du es weißt, hast du schon verloren. Ja, all das gibt es, richtig? Und daher ist es ganz wichtig zu verstehen, wie ein Lamm schaut es aus, aber redet wie ein Drache. Und ich unterstelle jetzt niemanden schlechte Motive. Ich beurteile nur, was ich höre und was geredet wird. Ist das okay? Unser Gesundheitsminister hat Folgendes gesagt, das kann man auch googeln. Jeder Desinfektionsspender ist ein Ort der Nächstenliebe. Okay, ich lasse das einmal so stehen. Dann hast du schon gehört, zum Beispiel, der Ministerpräsident von Sachsen und viele andere haben gesagt, Impfen ist Nächstenliebe. Übrigens auch der Papst hat gesagt, Impfen ist Nächstenliebe. Ja? Übrigens, ich will jetzt niemanden näher treten. Meine Mutter war eine sehr gläubige Katholikin. Sie war eine gute Christin auch. Ich habe schon mehrmals in der katholischen Kirche auch gepredigt. Ich habe 2, 3 Pfarrern in Österreich, mit denen ich super Kontakt habe, die Jesus über alles lieben. Und da gibt es Hunderte in Österreich, die wirklich Jesus dienen. Aber manche Offenbarungsausleger glauben, dass das zweite Tier das Papsttum ist. Nicht der Mensch Papst. Man muss immer unterscheiden zwischen dem Menschen und dem Amt. Der Benedikt war anderer Typ wie der Franziskus und der war wieder anderer Typ oder ist anderer wie der Johannes Paul II. Wir wollen nicht jetzt unbedingt den Menschen, den Kardinal, der Papst geworden ist, bewerten, aber man muss das Papsttum schon hinterfragen. Okay? Noch einmal, ich kritisiere nicht den Menschen Franziskus oder so weiter, sondern ich rede vom Papsttum, das es seit, keine Ahnung, 1500 Jahren offiziell gibt. Okay? Und es gibt nicht wenige Offenbarung 13 Ausleger, die sagen, das erste Tier ist der Antichrist und das zweite Tier ist das Papsttum. Und die arbeiten miteinander. Das ist eine Auslegung. Ich sag's nur. Ich muss drüber nachdenken, ob ich glauben kann. Ich sag's nur, das ist definitiv eine gängige Auslegung vom ersten Tier Antichrist und vom zweiten Tier Papsttum. Und die arbeiten miteinander, wie auch immer. Okay? Gut. Aber man muss sich die Frage stellen, ob das stimmt. Und er hat gesagt, Impfen ist Nächstenliebe. Zu unserem Gesundheitsminister möchte ich nur Folgendes sagen. Rauchen aufhören ist auch ein Akt der Nächstenliebe. Ganz ehrlich, wäre ich ein Raucher, bin ich Gott sei Dank nicht, wäre das schädlich nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Schon mal vom passiven Rauch was gehört? Schon, wenn wir schon Gesundheit promoten, dann schon richtig auch, oder? Ich sag nur. Ich meine, Rauchen ist schädlich. Das macht nur mich krank. Nein, es macht nicht nur dich krank. Angeblich ist passiver Rauch noch schädlicher. Habe ich mal gehört. Ich bin selten in Lokalen, wo geraucht wird oder ich bleibe dem Rauch fern, weil ich den Rauch nicht brauche. Aber ich liebe Raucher, weil Jesus Raucher liebt. Rauchen ist nicht gut, aber Raucher sind geliebte Menschen Gottes. Halleluja. Gott liebt sie alle. Und auch wenn sie Hanf und Co. rauchen, Gott liebt sie. Vielleicht sogar gesünder, keine Ahnung. Manche sagen das. Ich will damit nur sagen, Rauchen aufhören ist ein Akt der Nächstenliebe. Und zu sagen, es geht ja niemandem, ich rauche nur für mich, ist Quatsch. Weil in dem Moment, wo ich Kinder zu Hause habe und wo geraucht wird, um mich herum werden andere dadurch krank. Ist ein Fakt. Okay, ich sag's nur. Wenn wir von Nächstenliebe reden, ist jede Zigarette wegwerfen ein Akt der Nächstenliebe. Und mir ist wichtig, ich bin jetzt 50 geworden dieses Jahr, mir ist wichtig, ich habe 6 Kinder, für die es nicht wissen, 3 Enkelkinder mittlerweile. Ich freue mich auf den Himmel, verstehe mich nicht falsch. Besser wie da unten, 100%ig. Ja? Ich freue mich auf den Himmel, aber ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, ich will alt werden. 99 wäre kein Problem für mich. Ich will alt werden. Ob Gott es mir schenkt, ist eine andere Frage. Ich meine, ich könnte morgen ableben, wir wissen es nicht. Amen? Wir sind ja nicht hochmütig, sondern demütig und wir wissen nicht, wann unsere Stunde geschlagen hat. Aber ich würde gerne sehr alt werden, aber gesund alt werden. Und das ist ehrlich meine Motivation, wie ich meine Entscheidungen treffe. Ich betreibe moderaten Sport, ich esse gesund, aber auch manchmal ungesund, was Freude macht. Übrigens, die Freude ist genauso wichtig wie die ständige Gesundheit. Also die Freude stärkt ja auch dein Immunsystem und macht dich auch gesund. Also ein bisschen ein Schnitzel gehört auch dazu. Ja, weil nur Salat ist auch nichts. Aber hey, 80%, 20%. Schon mal gehört die Regel? Aber nicht 20-80, sondern 80-20. Wichtig. 80% gesund, 20% ja, ein bisschen schummeln beim Essen. Kein Thema. Ist auch gesund, weil du dir Freude machst damit. Wir sind ja nicht Maschinen, die nur so, ja wie der Arnold Schwarzenegger hat einmal behauptet, er isst nicht für Geschmack, er isst nur für Resultat. Oder. Also der Geschmack ist ihm wurscht, es geht ihm nur quasi um die Muckis. Hey, wie arm kann man sein? Ja? Ich meine, das macht ja keine Freude, oder? Wir brauchen auch die Freude und das ist gut. Und ich treffe meine Entscheidungen daher, dass ich sage, rein körperlich jetzt, ja, die wichtigsten geistlichen Entscheidungen habe ich getroffen, ich gehöre Jesus, ich will ihm nachfolgen, ob ich morgen ablebe oder in 50 Jahren, ist jetzt nicht so relevant, ich weiß, wo ich zu Hause bin, da ist ein Platz für mich bereitet, Halleluja. Aber hier auf der Erde geht es um meinen Körper, mein Wohlergehen, auch meine Vorbildfunktion, meine Freude, da geht es um viele Dinge, die ich mir überlege, warum und wieso ich welche Entscheidung treffe. Versteht mich jeder? Ganz wichtig. Und daher rauche ich nicht. Vielleicht einmal eine Zigarre, wenn ich gut drauf bin, einmal im Jahr. Ja, wenn jemand ein Baby kriegt, in Amerika ist es üblich, da verteilt man Zigarren, rauche ich gern mit. Habe kein Problem damit. Ich bin nicht verbohrt, versteht sie mich? Aber die Entscheidungen, die wir treffen, gesund zu ernähren, moderaten Sport zu machen, etc., ist für mich wichtig, weil ich will, dass die meinen mich noch lange haben. Und auch wenn ich im Himmel bin und der Papa ist weg, das ist halt nicht gut, oder? Das ist traurig. Und daher ist es so. Und die Frage ist, und was wir immer wieder hören, wir müssen einander schützen. Oder schütz dich und schütz mich. Und du musst eines wissen. Ich persönlich bin kein prinzipieller Impfgegner. Ich bin geimpft gegen Tetanus, ich war 1999 zweimal in Indien, da hat mir die Bernadette 3 Spritzen gegeben. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich habe ihr vertraut. Aber sie hat gesagt, das ist unsere Krankenschwester hier in der Oase, 45 Jahre Krankenschwester, sie hat gesagt, das ist gut, aber bei der jetzigen warten wir noch, sagt sie. Also sagen wir, warten wir noch. Also ich bin ja nicht von gestern, ja? Ich höre auf gute Menschen, denen ich vertraue, wo ich weiß, dass sie es gut mit mir meinen und die auch Wissen haben über etwas. Okay? Und ich bin kein prinzipieller Impfgegner. Hey, die Kinderlähmung wurde ausgerottet, richtig? Also wäre dumm, das nicht anzuerkennen. Aber was es noch nie gegeben hat, das ist Druck und diese Angstmache. Das hat es noch nie gegeben. Also in meinen 50 Jahren hat es das noch nie gegeben, bei irgendwas. Und ich möchte euch jetzt was sagen. Ich komme dann noch dazu, aber in der Bibel steht im 1. Johannes 4, Vers 16 bis 19. Gott ist Liebe und die vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Wer in Furcht lebt, hat Gott noch nicht kennengelernt. So steht es in der Bibel. Okay? Würde Jesus durch die Straßen gehen und Angst und Druck verbreiten? Ja oder nein? Niemals. Niemals. Würde er sagen, hey, ich kann dich jetzt nicht umarmen, ich muss mir zuerst meine Masken anlegen. Würde Jesus das tun? Wer kann sich das vorstellen? Du, Freunde, Social Distancing. Du, Petrus, alles was recht ist, wir haben eh genug gekuschelt das letzte Jahr, aber das Jahr müssen wir vorsichtig sein. Ich sage Ihnen, ich will mich nicht lächerlich machen, aber eines ist ganz klar. Wir lachen über Dinge, die eigentlich normal sein sollten. Und noch einmal, ich bin nicht dagegen, dass sich jemand impfen lässt für irgendeine Krankheit. Ich bin gegen einen Menschenversuch. Und ich weiß es nicht, aber mein Gefühl sagt mir, weißt du, was mein Gefühl mir sagt? Warte. Ich bin gesund, bin nicht krank, nie gewesen, Gott behüte, danke. Aber mein Gewissen würde es nicht erlauben, ob es mir jetzt Druck machen oder nicht, dahingestellt. Mein Gewissen sagt mir, Wort, bleib cool, es wird sich noch vieles ändern, auch bis 1. Februar. Es wird sich noch ganz viel ändern. Die sind verzweifelt ein bisschen. Ich sag's nur. Gut. Aber die Regierung, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist in Wirklichkeit, ich würde mir diesen Impfstoff im Moment nicht geben, nicht zumuten. Auch weil ich alt werden will. Ich will 99 werden. Ich will Urenkelkinder, Ururenkelkinder noch sehen. Und ich aus dieser Überlegung sage, na, was soll ich meinem gesunden Körper, der eigentlich keinem Risiko ausgesetzt ist und auch niemanden anderen krank macht, warum soll ich mir das geben? Wenn du sagst, du willst, weil du bist vorerkrankt oder du hast deine Gründe und deine Studien und deine Überzeugungen, bitte mach's. Okay? Ich sage, du musst aber deiner Überzeugung treu sein. Wogegen ich bin, und bitte jetzt aufpassen, wir hätten uns das alle nicht für möglich gehalten, dass wir in einer Welt leben wie heute vor 2 Jahren, oder? Da wurden Leute, die das gesagt haben, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ich bin gegen ein totalitäres System, absolut. Das ist nicht der Geist Gottes. Ich bin gegen Zwang. Ich bin gegen vor allem das Eingreifen in die persönliche Freiheit des Menschen. Und es ist nicht die Aufgabe der Regierung, zu schauen, dass wir gesund sind. Weil dann würden es die Zigarettenfirmen beseitigen, Alkoholkonsum in gewisser Weise einschränken oder was auch immer. Ich bin auch nicht gegen Alkohol übrigens, ja. Ein Glas Rotwein hin und wieder oder ein Schnapserl ist nichts Schlechtes. Für die Verdauung überhaupt kein Problem. Betrunken zu sein ist Sünde, sagt die Bibel. Alkohol ist keine Sünde. Aber wenn es wirklich um Gesundheit geht, nein, ich habe eines gelernt sehr früh. Nicht der Arzt ist verantwortlich für meine Gesundheit, ich bin verantwortlich für meine Gesundheit. Der Arzt kann mit mir nicht gesund essen gehen, er kann mit mir nicht laufen gehen, er kann mit mir nicht sporteln gehen, er kann mit mir... Der weiß nur, was er mir geben muss, wenn ich krank bin. Ein Freund von mir hat das tatsächlich einmal getan, ist zum Arzt gegangen mit seiner E-Card, war Jahrzehnte nicht beim Arzt, sagt, Herr Doktor, grüße Sie, sagt der Doktor, ja, was fehlt Ihnen? Sagt, mir fehlt gar nichts, ich bin pumpelgesund. Ja, was machen Sie da? Na, ich habe gehofft, dass Sie mir jetzt sagen können, wie es auch so bleibt, wie kann ich gesund bleiben. Was ist der Doktor mehr oder weniger gesagt hat? Machen Sie das weiter, was machen, aber ich kann einer eigentlich nur helfen, wenn sie krank sind. Und der hat wirklich, und das sagt dir jeder Mediziner, die lernen Krankheit, nicht Gesundheit. Die werden darauf educated, also gelehrt, Krankheiten zu behandeln und nicht gesunde Menschen gesund zu halten. Wir sind verantwortlich dafür. Nein, die Regierung ist dazu da, dass unsere Rechte gewahrt sind. Das ist die Hauptverantwortung der Regierung, wisst ihr das? Und wir sind mündige Bürger. Wir sind mündige Bürger. Ich will auch, dass meine Kinder mündige Kinder sind. Und je früher sie mündiger werden, umso erfolgreicher und umso freier sind sie und umso höher segeln sie. Wenn du jemanden zwingst oder ständig kontrollierst, dann erziehst du Abhängigkeit und nicht Freiheit. Okay? Das ist einfach biblisches Gedankengut. Jetzt habe ich so quer durch den Gemüsegarten einmal biblisches Jesus-Gedankengut in den Raum geworfen und zu euch nach Hause zu den Bildschirmen. Aber wir müssen einander schützen. Wir müssen mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Und ich komme jetzt zurück zu dem, dass das zweite Tier wie ein Lamm aussieht und redet wie ein Drache. Das heißt, was heißt das? Das heißt, das zweite Tier hat auf den ersten Blick etwas Christusähnliches. Etwas Gutes. Wir wollen die Bevölkerung schützen. Wir meinen es gut mit euch. Ja? Es hat auf den ersten Blick etwas Christusähnliches. Ja oder nein? Raphael, kannst du das einblenden? Das vom Stern vom letzten Jahr. Liebe Freunde, wir da vorne, das war die Titelseite des sehr, sehr bekannten Magazines Stern, letztes Jahr kurz vor Weihnachten, vor einem Jahr. Und da wird die Grippe verwendet, also die bringen nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe, sondern sie bringen eine Impfung. Ich habe das letztes Jahr nicht gesehen, ich habe es zufällig diese Woche gesehen. Sie nehmen Jesus, die Christusfamilie sozusagen, die schrecken, glaube ich, vor nichts zurück. Und ich habe mir dann die Facebook-Kommentare angeschaut, weil das ist auf Facebook gepostet worden von mir. Sogar die, also eigentlich alle sagen, was sich die rausnehmen, das ist Gotteslästerung. Also sogar Leute, die Gott gar nicht kennen, schreiben mir, das ist ja Wahnsinn, Blasphemie. Kann man es nochmal einblenden? Wir sehen hier ganz deutlich die Christusfamilie und ein Akt der Nächstenliebe impfen, was sie jetzt wissen müssen. Das ist wirklich schlimm. Und Freunde, das ist das zweite Tier. Falsche Religion. Meine Familie und ich haben geredet über jemanden, wir reden über jeden von euch übrigens, Spaß. Wir haben über jemanden geredet, den wir sehr gut kennen. Diese Person sagt, sie ist überhaupt nicht gläubig oder religiös. Und wir haben uns vor ein paar Tagen angeschaut und haben gesagt, hey, oder wir haben darüber geredet, oder auch im Chat haben wir haben so einen Family Chat, diese Person ist ziemlich religiös geworden im letzten Jahr. Corona-religiös. Aber wirklich. Also Corona zur Religion erklärt. Ehrlich. Also beugend vor dem Altar des Corona, dem Altar des Corona. Die Leute sind religiös. Sie sind religiöser als je zuvor. Und für mich, kannst du das nochmal einblenden? Für mich ist das der Beweis. Dieses Bild sagt so viel. Die Menschen vertrauen einem Impfstoff mehr als Gott. Und ich frage mich doch, wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, an Dreistheit nicht zu übertreffen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Nächstenliebe, das wird hier behauptet. Und ich habe mir drei Worte aufgeschrieben. Es riecht für mich eher nach Selbstinteresse, Selbstgerechtigkeit und Gotteslästerung sowieso. Den anderen schützen, schütz dich, schütz mich, klingt total christlich. Ich sage es noch einmal, es klingt total christlich. Sieht aus wie ein Lamm, spricht wie ein Drache. Es klingt christlich, sagen wir noch wach. Es klingt christlich. Aber mir erscheint es als genau diese Kombination von Lamm und Drache. Übrigens, so wie diese ganze Toleranzgeschichte. Red einmal mit denen, die ständig von Toleranz reden, und dann erzähl ihnen du dein christliches Weltbild von Familie und Kinder. Dann ist die Toleranz. Ich bin nicht tolerant, solange du das unterstützt und machst, was ich will. Die intolerantesten Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten 25 Jahren als Pastor, sind Menschen, die Toleranz schreien. Weil wenn du ihr Weltbild, das wackelig ist übrigens, ihr Weltbild, das absurd ist übrigens, denke mal, wie absurd die Dinge sind. Wenn du ultimative Wahrheit weggibst, herrscht Absurdität. Mann und Frau ist normal, oder? Ich meine, denk mal ganz ehrlich drüber nach, nüchtern. Mann und Mann ist absurd. Frau und Frau ist absurd. Das ist nicht normal. Aber es ist normal heute. Aber heute ist alles normal, was eigentlich absurd ist. Und der Grund, warum das Absurde normal geworden ist, weil ultimative, göttliche, biblische Wahrheit nicht mehr toleriert wird. Nicht mehr angenommen wird, es wird gar nicht mehr toleriert. Toleranz. Dieselben Menschen, die bei der Regenbogenparade Toleranz schreien. Ehemaliger Bundeskanzler Kern zum Beispiel. Die heutige Bundesregierung, viele von ihnen zum Beispiel, die schreien Toleranz und die feiern mit ihnen. Und Transgender ist das Absurdeste, was es gibt. Er schafft uns in seinem Bilde, nicht wir uns selbst in unserem Bilde. Dieselben Toleranzschreier tun jetzt ausstoßen, sozialen Druck erhöhen, kontrollieren, Angst verbreiten, ächten, ausgrenzen, spalten, ausschließen. Sie reden darüber noch vor laufender Kamera. Frage, ist das christlich? Und teilweise schimpfen wir uns ja noch ein christliches Abendland. Ich sehe nichts mehr. Außer euch. Übrigens, vieles hat heute einen christlichen Anschein, ist aber nicht christlich. Vieles. Und das ist das falsche, das ist das zweite Tier. Falsche Religion. Gutmenschen. Wir sind doch so gut. Ja, und je mehr wir über den ich darf jetzt den Namen nicht erwähnen, aber den ehemaligen amerikanischen Präsidenten, vor dem jetzigen. Je mehr wir den schlecht machen, umso besser stehen wir da. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum 50% den gewählt haben und nur, also warum das 50-50 ist und nicht 80-20, wie es hier dargestellt wird? Die haben beide an die 70 Millionen Stimmen gekriegt. Beide. Sind das alles Idioten? Oder gibt es ein paar, die auch denken können? Auf beiden Seiten vielleicht gibt es ein paar, die denken können. Aber ich will damit nur sagen, wir müssen nachdenken. Die sind jetzt 70 Millionen Vollidioten. Versteht ihr, was ich sage? Nur jeder hat, die eine haben die Hoffnung auf dem und die anderen haben die Hoffnung da. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus und kein Politiker. Weder rot, grün, blau, schwarz oder pink. Wir haben ein anderes Reich. Sein Name ist Jesus. Und trotzdem gibt es Politiker, die christlichere Positionen haben wie andere. Und die sollten wir wählen. Weil wir unsere Hoffnung da drin haben, sondern weil sie einfach christlichere Ansichten haben als die anderen. Aber diese Gutmenschen, darf ich noch mal kurz drüber reden, selbstgerecht, man sieht sie überall. Die fahren im Auto, alleine, mit der Maske auf. Habt ihr schon mal gesehen? wenn man nicht ganz bäs war, da hat immer wünschen, die kriegen Corona. Na, jetzt Spaß beiseite. Ja. Die fahren alleine mit dem Auto mit der Maske. Ja. Ich habe es gesehen mit dem Moped mit der Maske. Aber jetzt zum Ernst der Sache. Wir sind eine Gemeinde, wir sind der Leib Christi, wie es zig oder hunderte hier gibt, auch in Wien. Kleinere, größere Gruppen von Christen, keine Frage. Aber stell dir vor, jemand sucht Hilfe. Jemand, und übrigens habe ich heute einen Bericht gesehen von einer Jugendpsychiatrie, die Selbstmord, Suizidgefahr unter Kindern und Jugendlichen war es noch nie so hoch wie jetzt. Warum müssen die auf der Schulbank eine Maske tragen? Gibt keinen Grund dafür. Gibt keinen Grund dafür. Mach die Studien selbst. Es gibt keinen Grund dafür. Außer, dass wir in 20, 30 Jahren Menschen haben, die geschädigt sind, auch früher sterben werden, weil die Bildungslücke entsteht. Und das ist erwiesen, dass wenn eine Bildungslücke fehlt und wenn du andere Probleme hast, dann hast du eine andere Lebensqualität und auch früheres Ableben. Der Schaden, der jetzt angerichtet wird, ist zum Himmelschreien. Ich glaube wirklich, dass wir einen Virus haben, der sich verbreitet auch. Aber ich glaube, die Nebenwirkungen der Maßnahmen, die zu Depressionen führen, die zu Lebensunlust führen, die zu so vielen Spaltungen auch führen, gesellschaftlich, geschäftlich gar nicht zu sprechen. Das interessiert die meisten nicht, die kein Geschäft haben, solange sie ein Geld kriegen vom AMS oder keine Ahnung was. Aber die Nebenwirkungen der Maßnahmen richten horrenden Schaden an. Okay? Aber jetzt stell dir vor, jemand ist auf der Suche. Jemand steht da draußen vor der Partnerbahn, überlegt, ob er sich das Leben nimmt. Und solche Geschichten gibt es, liebe Freunde. Solche Geschichten gibt es, wo jemand vor die U-Bahn gehen will, sich das Leben nehmen will und zu einer Gemeinde geführt wird. Solche Geschichten gibt es. Oder zu einem Jesus-Film auf YouTube in der Türkei und da findet ihr, solche Geschichten gibt es. Es gibt solche Geschichten, mehr als du glaubst. Jetzt stell dir vor, da vorne steht jemand an der Badnerbahn, will sich das Leben nehmen und plötzlich sieht er unser Plakat und er kommt da rein und unsere liebe Claudia da draußen sagt, 3G bitte. Ja, wissen wir, ich mache nur einen Spaß. Aber das passiert leider, liebe Freunde. Es passiert. 3G bitte. Ich meine, ich sage nicht, dass das immer, ich will da nicht sagen, dass das, ich bin für alles, was Sinn macht. Versteht ihr mich? Ich bin nicht dagegen, dass man alles entfernt. Ich bin für Dinge, die Sinn machen. Die Sinnhaftigkeit stelle ich ja in Frage. Aber was ist, wenn dieser Mensch weggeschickt wird, weil er nicht gut ist? Und ich habe das gehört vor 3 Tagen, nein, schon länger her, vorige Woche, habe ich einen anderen Pastor in der Stadt gesprochen. Die haben eine andere Gemeinde, es sind mehrere Gemeinden drinnen und die erste Frage war, bist du geimpft? Der geh heim. Der braucht Jesus. Der kennt Gott nicht, braucht dringend die Wahrheit, braucht dringend Jesus. Aber die Gemeinde ist zu. Der hat vielleicht nicht mehr ein Handy, wo er schauen kann. Gibt solche Menschen, die haben nichts. Gibt auch Menschen in Wien, die haben kein Dach über dem Kopf. Oder man kommt nur hinein, wenn man 3G ist oder 2G oder geimpft. Freunde, ich sage, das ist ein anderer Geist. Und ich bin eigentlich nicht beim Impfen. Ich bin jetzt immer noch bei dem System, was sich aufbaut. Es baut sich gerade ein System auf. Und manche ältere Leute wissen das. Und manche in meinem Alter haben es vom Hörensagen auch von den Eltern, die junge Generation weiß das nicht. Weißt du, dass ein Großteil der Studierenden heute glauben, dass Kommunismus Klasse ist? Und du glaubst, dass der Kommunismus Klasse ist, kriegst von mir ein Weihnachtsgeschenk. One-Way-Ticket, Nordkorea oder... Ich mache nur Spaß, ja? Versteht ihr? Aber wirklich, die gehen auf die Universität, werden gottlos gemacht. Ich kenne zig Geschichten, die aus christlichen Familien kommen, kommen auf die Uni, dort wird ihnen Gott ausgeredet und der Kommunismus schmackhaft gemacht. Das ist Realität. Was haben wir zuerst gesagt über Absurdität? Wo die ultimative Wahrheit, die göttlichen Prinzipien nicht mehr gewollt sind, dort bekommt Absurdität zur Normalität. Und es baut sich ein System auf, ein antichristliches System, und für die, die glauben, das ist Verschwörungstheorie, bitte hört auf mit dem Quatsch. Das hat es immer schon gegeben, wird es immer geben, das ist nichts Neues, das wiederholt sich nur immer wieder. Und es infiltriert auch die Gemeinden, meiner Meinung nach. Und es wird angeführt von Menschen, die zu vielem bereit sind, vor allem christliche Werte abzuschaffen. Das erste Tier ist der antichristliche Geist. Das zweite Tier ist falsche Religion. Schaut aus wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache. Und auch dieses Malzeichen hat eine verdächtige Ähnlichkeit mit dem, was wir gerade sehen. Wir müssen Jesus-Nachfolger aufwecken, sogenannte Christen aufwecken. Das Ziel könnte sein, diejenigen auszugrenzen, die sich dem System nicht beugen. Was werden wir tun? Eines weiß ich ganz sicher. Nächstenliebe macht keine Angst. Never. Aufruf zur Vorsicht? Ja. Das machen sie im Flugzeug auch. Aber dann beruhigen sie dich, wenn es ein bisschen turbulent zugeht. Aber zuerst wirst du mal Vorsicht und schau da so. Und dann wird beruhigt. Auch bei großen Problemen wird beruhigt. Und für den Notfall ist man gerüstet. Keine Angst und auch keine Anklage. Ich fühle mich als Sündenbock in dieser Nation. Vor allem, weil mir nicht bewusst ist, was falsch gemacht hätte. Ich habe meinem Gewissen gefolgt. Es ist ganz sicher, dass Liebe, Nächstenliebe, Liebe, echte Liebe, ist angstbefreit, macht keine Angst und klagt nicht an und sucht auch nicht den Sündenbock. Jesus würde sagen, kommt alle zusammen. Anna würde aufzeigen, der Judas vielleicht. Wer hat Schuld? Jesus, wurscht, wir machen das gemeinsam. Erst Johannes 4, Vers 18 und 19. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Doch wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Im Offenbarung 12, Vers 10 wird die Schlange als der Ankläger bezeichnet. Und im Römer 8, Vers 1 steht, dass wir keine Verdammnis haben durch Jesus Christus. Wahre Liebe, auch Nächstenliebe, produziert Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit. Nicht Druck, nicht Angst, nicht Anklage. Und die größte Nächstenliebe, die man geben kann, ist zu verkündigen, dass Jesus für Sünder gestorben ist. Und dass wir durch ihn zu Gott, unserem Vater, kommen können, echtes Leben haben können und indem wir andere ermutigen, stärken und lieben. Dieselben Menschen, liebe Freunde, die sagen, schütz mich, schütz dich, die löschen dich und kündigen dich auf Instagram und Facebook, wenn du nur einen Laut von dir gibst, der ihnen nicht passt. Habe ich erlebt, öfters. Brauchst nur irgendwas posten, was denen nicht passt, plötzlich folgst du dieser Person nicht mehr auf Instagram. Das nennt man die Cancel Culture. Schon gehört davon? Deine Freundschaft wird einfach aufgekündigt. Ich habe gehört von einem Pastor in Deutschland, der hat gesagt, die sind zusammengesessen als Familie und einer hat nur angedeutet, dass ihm diese Partei mehr zusagt als die anderen. Der Kontakt wurde abgebrochen. Weil du nicht einmal mehr sagen darfst, was du dir denkst. Biblische Realität ist Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit. Das sind biblische Werte. Du darfst heute in Österreich nicht mehr sagen, was du denkst. Ein Freund, ein Kollege, besser gesagt aus Vorarlberg, hat ein Video gemacht. Ich habe es dann gesucht. Dann wurde von YouTube entfernt. Hat über 100.000 Aufrufe gehabt. Ja, klar. Muss man weggeben. Ich habe es nicht mehr gefunden. Und das ist genau das Gegenteil von Nächstenliebe. Und das ist genau, was 2. Timotheus sagt, Kapitel 3. Die Liebe vieler wird erkalten. Da geht es nicht um Nächstenliebe, sondern geht es um erkältete Liebe. Dann habe ich von einem Christen ein Video geschaut. Ich bin gleich fertig. Video von einem Christen zum Thema Impfen. Und der war pro Impfen, also pro Corona-Impfung. Ein junger Bursch. Offensichtlich keine Kinder. Warum weiß ich das? Na, weil was er gesagt hat, kann er keine Kinder haben. Er hat Folgendes gesagt. Basically, du sollst dich impfen gehen lassen. Es ist eine soziale Verpflichtung. Auch der Papst sagt es. Er schließt sich dem an. Und dann sagt er, du kannst Gift trinken. Da tust du niemandem weh. Aber wenn du dich nicht impfen lässt, kannst du viele krank machen. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, ich bleibe beim Nicht-Impfen und trinke kein Gift. Weil, wenn ich Gift trinke, würde es mich umbringen, oder? Ja. Wer würde mich vermissen? Okay, danke. Jetzt war die Gelegenheit gewesen, mit beiden Händen aufzuzeigen. Wer würde mich vermissen? Immer noch nicht. Okay, ich kann euch sagen, mein Bruder zeigt das letzte auf gerade. Wenn ich Gift trinke und mich töte, dann ist es nicht so, wie dieser junge Impfbefürworter sagt, macht nichts, da geht es nur um dich. Wenn ich Gift trinke, glaube ich, schade ich einer ganzen Familie brutalst und vielen Menschen, die auf mich gezählt hätten. Und da glaube ich, bin ich besser dran, mit meiner Entscheidung nicht impfen zu lassen. Ich glaube, ich habe noch niemanden krank gemacht. Ich habe hunderte Menschen umarmt in dieser Pandemie, weil sie es brauchen. Und ich weiß von niemandem, der durch mich krank geworden ist. Absurd. Wenn du keine Kinder hast, okay, es gibt auch... Ja, okay, anderes Thema. Aber wenn du jung bist und glaubst, du warst alles, dann kommst du mit so einem Beispiel daher. Das Beispiel hinkt. Genauso wie das Beispiel mit dem Gurt hinkt und mit der roten Ampel. Natürlich bleibst du stehen. Oder du hast Winterreifen auf. Ja, die Langzeitstudien von Winterreifen sind noch nicht bestätigt. Bleib bei den Sommerreifen. Solche Beispiele werden erwähnt. Na, Winterreifen, die gibt es schon seit Autos gibt. Hier geht es um etwas, was eigentlich niemand weiß. Und ich bin der Erste, der sagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe klare Positionen, wo ich sage, ich will gesund bleiben, ich will lange da bleiben, ich will Leute auch helfen, gesund zu bleiben. Und aus diesem Grund sage ich, warte, ich mache einmal gar nichts und schon gar nicht unter Druck. Weil Liebe ist nie Druck. Die Selbstgerechtigkeit schreit zum Himmel. Schütz dich, schütz mich, aber gleich alle löschen die gegen. Das sind, was du willst. Das ist eine Heuchelei, hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Im Gegenteil, es ist genau, was Paulus gesagt hat. Die Liebe vieler wird erkalten. Und die echte Liebe kennen sie nicht. Jetzt habe ich doch noch kurz Zeit, wir gehen auch zum Kapitel 14, weil das ist das Schönste vom heutigen Abend, nämlich Verse 1 bis 5. Schauen wir uns das kurz an. Das ist der Kontrast. Dann sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen, das echte Lamm. Was ist der Zionsberg? Ich glaube, das spricht von uns als Jesus-Nachfolger. Es ist ein, wir sind der Berg Gottes, das steht auch im Hebräer 12 so. Bei ihm waren 144.000 Menschen. Das ist eine symbolische Zahl für alle Gläubigen auf der ganzen Welt, das gesamte Volk Gottes, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. Wo hatten die Leute das Malzeichen des Biestes? Auf der Stirn und auf der Hand. Wo haben wir den Namen Jesu? Auf der Stirn und auf der Hand. Was wir denken und wie wir handeln. Ich glaube nicht, nochmal, ich glaube nicht, dass das was Physisches ist. Ein echter Code oder nein, ich glaube, das ist wirklich etwas, so wie wir Jesus tragen auf der Stirn und an der Hand, so tragen die eben das antichristliche Pendant dazu. Dann hörte ich von mir her ein Geräusch, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang, sich aber gleichzeitig wie Gesang von Harfenspielern anhörte. Da wird Musik gemacht. Das ist alles Symbolik für Musik, die vom Himmel kommt. Und Harfe, liebe Freunde, Harfe ist ein Symbol für ein Instrument der Freude. Der David hat Harfe gespielt. Und dann steht in Vers 3, geht's weiter, dieser große Chor, also der himmlische Chor, sang ein neues Lied vor dem Thron, den vier mächtigen Wesen und den Ältesten und niemand außer den 144.000 Erlösten, also alle, die zu Jesus gehören, die Gott aus der Menschheit freigekauft hat, konnte das Lied lernen. Sie hatten sich dem Lamm gegenüber durch keinerlei Untreue schuldig gemacht, sondern sich wie eine Braut unberührt und rein gehalten. Und sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Also unser Leben ist ihm geweiht, auf Deutsch gesagt. Als Erste waren sie für Gott und das Lamm freigekauft worden. Freigekauft ist erlöst. Sie sind ohne Tadel, wir sind freigesprochen von aller Schuld. Keine Falschheit kann ihnen vorgeworfen werden. Das sind wir. Im Gegensatz, im Kontrast zu den anderen. Da steht, sie singen ein neues Lied, was sonst niemand kennt. Ein Danklied. Und warum kennen das nur die Erlösten? Weil es ein Lied über unsere Erlösung ist. Und es ist eine direkte Referenz zu 2. Mose Kapitel 15. Nachdem sie durchgezogen sind durch das Meer, haben sie auf der anderen Seite, nachdem Pharao besiegt war, kannst du nachlesen, 2. Mose Kapitel 15, Überschrift, das Danklied der Erlösten. Das Danklied der Erlösten. Und noch einmal, als Jesus-Nachfolger singen wir. Das ist, was wir tun. Die Offenbarung ist voll von Jesus. Ein bisschen Biest, ein bisschen Antichrist, ein bisschen Drache, ein bisschen Schlange. Viel Erlöste und viel Singen. Viel Himmel, viel vor dem Thron Gottes. Ein ewiges Reich mit echter Liebe. Freunde, wir leben in einer Welt voller falscher Liebe. Ich meine, denke mal drüber nach, wie schwer es ist, heute Wahrheit zu finden. Nicht nur Coronavirus-Wahrheit, allgemein Wahrheit. Wahrheit ist ein Gut, was man heute kaum mehr findet. Wo findet es mir? In der Bibel finden wir die Wahrheit. Bei Jesus finden wir die Wahrheit. Aber wo findest du heute Wahrheit? Und wo findest du echte Liebe? Und Freunde, wenn unsere Welt wirklich, wenn das wirklich so viel Liebe wäre, dann wären unsere Familien anders beieinander zum Beispiel. Ja? Und der Gesundheitsminister wäre auch nicht frisch geschieden. Gott hab ihn selig, hätte zum Rauchen aufgehört und hat sie vielleicht andere Schuhe kaufen. nein, die Schuhe könnt's vergessen, die sind eh schön. Aber weißt du, unsere Gesellschaft ist ein Spiegel. Ist ein Spiegel unseres Zustands im Herzen. Und da braucht man niemand sagen, da regiert die Liebe da oben. Und nicht nur Österreich, wir reden von einer globalen Situation. Nicht Österreich ist so böse, nein. Es ist ein kleines Volk, wunderschönes Land. Aber wir haben eine globale Situation, ein weltweites Problem. Wahrheit weg, Absurdität ist normal, Liebe käuflich, Liebe ist eigentlich, wenn du tust, was ich will, dann liebst du mich. Und if you like it, do it. If it makes you happy, do it. Das ist die Liebe von heute. Falsche Liebe, nicht Nächstenliebe, nicht das Beste für die Menschen, sondern Selbstinteresse und Selbstverherrlichung ist an der Tagesordnung. Danke fürs Zuhören. Beten wir. Vater im Himmel, guter, gnädiger Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich lobe dich und preise dich. Wir loben dich und preisen dich und wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Gott, wir wollten einfach heute ein paar Dinge ansprechen, die dein Wort uns sagen. Wir haben natürlich nicht alle Antworten, aber wir wollen einfach biblisch sehen, wie dein System ausschaut, wie deine Wahrheiten ausschauen und sie vergleichen mit dem, was wir sehen in dieser Welt. Und das sind gewaltige Unterschiede, ein gewaltiger Kontrast. Wir bitten dich, führe und lenke uns, beschütze uns, bewahre uns und wir beten jetzt auch für unsere Regierung. Wir beten für unseren Bundeskanzler Schallenberg. Wir beten, dass du dich ihm zeigst. Das wäre ein Wunder, Gott, wenn er sich dir beugen würde. Aber wir beten, dass du ihm die Chance gibst, dich kennenzulernen. Und dass du allen anderen Ministern die Chance gibst, dich kennenzulernen, dass du ihnen dich zeigst, dass du dich ihnen zeigst. Darum bitten wir dich. Und wir bitten dich, dass sie Entscheidungen treffen, die uns zum Vorteil sind, um das Evangelium in unserem Land zu verbreiten. Wir bitten dich um Frieden, wir bitten dich um Kraft, um Weisheit und wir bitten dich, dass auch für viele Menschen in unserem Land, dass sie Frieden finden in dir, Jesus, und dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen mit Angst und Anklage, sondern dass sie spüren, es gibt einen besseren Weg. Und der bessere Weg bist du, Herr Jesus Christus. Ich glaube Gott von ganzem Herzen, dass so eine Situation, so eine Krise, wie die Welt sie jetzt hat, für uns als Gemeinde, für uns als Leib Christi, auch auf der ganzen Welt, Erweckung bringen kann. Und dafür bitten wir dich, dass du viele, viele Menschen zu dir ziehst, jetzt. Wir loben und preisen dich und wir geben dir alle Ehre, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.